medienkompetent und resilient. Der Podcast für alle, die junge Menschen auf der Suche nach sich selbst stark fürs Leben in unserer medial durchdrungenen Welt machen wollen. Von und mit Marie-Therese Stedtri. Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in meinem Podcast Medienkompetent und Resilient. Mein Name ist Resi und auch heute habe ich wieder ein Interview mit euch im Angebot. Bei mir ist nämlich heute Simone Groher von Medienleben zu Gast und ich freue mich sehr, dass wir jetzt die Gelegenheit haben, hier mal ein gutes Stündchen miteinander zu sprechen. Wir haben vorab schon mal ein Kennenlerngespräch gehabt, also wir sind uns nicht völlig fremd und haben uns eben gedacht, Mensch, das könnte doch auch so mal ganz interessant sein, uns hier im Rahmen meines Podcasts mal auszutauschen. Von daher, hallo liebe Simone.
Hallo Resi, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
Sehr schön. Danke, dass du dir heute die Zeit nimmst. Und ich würde sagen, wir steigen einfach auch direkt ein. Eine schöne Tradition hier in meinem Podcast ist immer, dass sich die Menschen, die ich zu Gast habe, zunächst mal mit drei Hashtags kurz vorstellen.
Da muss man sich natürlich so ein bisschen Gedanken machen, was macht einen selbst und die eigene Arbeit so aus im Vergleich vielleicht auch mit anderen. Also ich würde mir die Hashtags geben: Medienbegleiterin, Mutmacherin und mir ganz wichtig, Lösungssucherin.
Sehr schön. Lösungssucherin, das gefällt mir gut. Dann erzähl uns doch jetzt nach dem kurzen, knackigen Einstieg einfach gleich mal noch ein bisschen mehr darüber, wer du bist, was du machst und an welchen Stellen du als Medienbegleiterin, Mutmacherin und Lösungssucherin so aktiv bist.
Wahrscheinlich in ziemlich vielen Bereichen meines Lebens. Aber machen wir mal den Fokus ein bisschen enger. Also ich bin von Haus aus Diplompädagogin, bin systemische Beraterin und bin schon während meines Studiums durch ein Praktikum in die Medienpädagogik reingekommen und ja, wie man so schön sagt, vielleicht ein bisschen hängen geblieben. Also damals, das muss man dazu sagen, das ist schon einige Jahre her, roundabout 20 Jahre, und da hat man natürlich medienpädagogisch noch ganz anders, also manchmal ein bisschen anders, also methodisch gar nicht so anders, aber was das Ziel angeht, einfach anders gearbeitet. Wir haben viele Projekte gemacht mit Münchner Kindertageseinrichtungen, in Kindergärten, in Horten, viel mit den ErzieherInnen zusammengearbeitet. Und ich habe damals, das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit anderen zusammen ein eigenes Computerspiel entwickelt zur Sprachförderung von Kindern mit Migrationshintergrund. Das war damals einfach schon ein Riesenthema, zu gucken, wie können wir die Vielfalt in den Einrichtungen abbilden und das eben auch über aktive Medienarbeit tun. Und darüber habe ich dann auch meine Diplomarbeit geschrieben und bin so weiter im medienpädagogischen Feld geblieben. Und dann hat sich so ein bisschen eine Kurve entwickelt, als ich gewechselt habe an eine Stelle, in der Suchtberatungsstelle. Damals war so das Thema exzessive Mediennutzung, kam gerade so mehr auf mit World of Warcraft und so weiter. Und man hat versucht, dem was anzubieten sozusagen für Familien, die sich da in den Anfängen betroffen fühlen. Und es gab ein Bundesmodellprojekt, das die Drogenhilfe Köln entwickelt hat. Und da war ich eben einer der Modellstandorte. Eskapade hieß dieses Projekt. Und da wurde die systemische Arbeit schon ganz zentral, weil das Projekt war systemisch angelegt. Es ging eben um die gesamte Familie, also hauptsächlich natürlich dann das Kind, das scheinbar betroffen war von problematischer Mediennutzung, aber häufig waren Geschwisterkinder auch mit dabei. Da gab es Beratungen, da gab es ein Familienseminar mit mehreren Familien zusammen. Und da hat sich sozusagen mein Fokus so ein bisschen weg von der rein medienpädagogischen Arbeit hin in eine Suchtpräventionsarbeit, was problematische und exzessive Mediennutzung und Mediensucht auch angeht, entwickelt. Ja, und da, so ging das dann über die Jahre irgendwie weiter. Und irgendwann habe ich gesagt, ich würde das ganz gerne auf eigenen Füßen machen, sozusagen. Und habe vor knapp 4 Jahren meine eigene Praxis gegründet, Medienleben eben ganz im Süden von Deutschland, um dort Familien zu unterstützen, die sich da Hilfe wünschen und sich da ein bisschen alleine fühlen und da gerne ein paar Leitplanken mitbekommen. Und gleichzeitig begleite ich natürlich auch Schulen, mache Workshops in Schulen zum Beispiel. Und ja, versuche mit allen meinen Zielgruppen tatsächlich einen Mut zu vermitteln, ja, nicht da die Flinte ins Korn zu werfen, sondern ja, Medienerziehung als ein Thema von vielen zu sehen. Und ja, diese Angst, die da teilweise herrscht, teilweise auch gemacht wird, würde ich sagen, nicht auf diesen Zug aufzuspringen. Das ist so gar nicht mein Ding. Ich finde, Angst macht einen nicht handlungsfähig und deswegen finde ich es viel, viel wichtiger zu gucken, welche Lösungen wären denn da? Ja, deswegen die Lösungssucherin, da lösungsorientiert ranzugehen, zu gucken, was wären denn schon kleine Schritte auch in diese Richtung, weg von dieser lähmenden Angst, die da irgendwie diese Unsicherheiten und Sorgen immer so machen, und hin in eine Richtung, dass jede Familie für sich auch gute Lösungen findet, jedes Individuum, jeder Lehrer für sich eine gute Lösung findet. Das muss nicht alles aus einem Guss sein. Also ich habe auch keine Rezepte in der Schublade liegen. Das muss man einfach immer individuell gucken. Und das macht mir auch eigentlich so Spaß, ja, zu schauen, was für Ressourcen stecken in den Familien drin. Und was kann man, wie kann man auch Kindern und Jugendlichen begegnen, so dass sie vielleicht einmal oder mehrmals die Gelegenheit haben, den Erwachsenen zu erleben, der nicht von vornherein alles verteufelt oder ablehnt, und abwertet. Denn das ist einfach meine Erfahrung, dass viele Jugendliche vor allem da schnell denken, wow, das ist aber gleich, wird hier gleich irgendwie in eine negative Richtung geschoben, und genau das möchte ich vermeiden, und da einfach neutral wertschätzend rangehen.
Sehr schön, super. Vielen Dank erstmal für die Einblicke. Wir werden da nachher auch noch tiefer eintauchen, weil ich das natürlich selber auch mega spannend finde, in so einem begleitenden, beratenden Setting da zu schauen, wie machst du das, wie gehst du daran, weil das jetzt so ein Bereich ist, in dem ich mit Waldspatzmedien ja nicht tätig bin und gleichzeitig bin ich auch systemisch ausgebildet und habe natürlich auch diesen ressourcenaktivierenden Ansatz, wo du auch gerade schon angesprochen hast. Also die aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörer, die mir schon länger folgen, werden jetzt schon gemerkt haben, dass das offensichtlich inhaltlich ganz gut kompatibel ist. Deswegen haben wir ja auch zueinander gefunden und auch im Vorfeld schon mal einen Austausch gehabt. Ich würde jetzt, bevor wir inhaltlich tiefer auf das gucken, was du jetzt konkret machst und wie das so aussieht, würde ich ganz gerne noch die zweite Tradition in meinem Podcast mit dir durchspielen. Und zwar habe ich ja immer dieses Kartenset Stärkenschatzkiste für Kinder und Jugendliche mit so Impulskarten. Und da würde ich jetzt gerne 2 Runden mit dir kurz spielen. Das heißt, ich habe hier schon so einen
Okay.
kleinen Stapel in der Hand. Mische mal und wenn sich's für dich gut anfühlt, sagst du dann einfach mal Stopp.
Stopp.
So, oh ja, da können wir gleich eine Liste schreiben. Und zwar, jeder kann etwas anderes gut und besser. 5 Dinge, die ich kann. Also es geht jetzt hier
Ui.
konkret um 5 Dinge, die wir können. Vielleicht auch besser als andere.
Okay. Muss aber nicht nur beruflich jetzt sein,
Es muss
oder?
nicht, nö, das kann ganzheitlich auf dich drauf geguckt sein. Genau. Ich mache mir auch Gedanken, ich beantworte das ja auch immer. Frage ist, wer will starten?
Also, falls dir schon was auf der Zunge liegt, darfst du natürlich gerne starten.
Gut, ja, okay, dann mache ich einfach mal, fang schon mal an, dann hast du noch so einen Moment zum Nachdenken. Also 5 Dinge, die ich kann, die vielleicht auch nicht alle können, ist das Erste, was mir da aufploppt, hat gar nichts groß mit meiner Arbeit zu tun, aber ich kann voltigieren, also ich kann auf Pferden turnen. Vermutlich heute nicht mehr so gut wie vor 15 Jahren. Also ich weiß nicht, ob ich heute noch hochkommen würde, aber wenn ich einmal obendrauf wäre, würden bestimmt noch so ein paar Sachen ganz gut gehen.
Passt gut, ich bin nämlich auch gerade wieder beim Reiten eingestiegen und es ist
Na,
ja
guck.
jetzt heute beim Voltigieren, leider muss man tatsächlich irgendwie selbstständig hoch, aber beim Reiten kommt mir und meinem Alter sehr entgegen, dass es Aufstiegshilfen jetzt überall gibt.
Genau, und beim Voltigieren ist man ja in der Regel nicht alleine. Da gibt es dann Teammitglieder, die helfen einem dann und dann ist das alles irgendwie machbar. Genau, also das ist eine Sache, die ich gut kann. Eine andere Sache, die ich gut kann, das kommt mir in dem Zusammenhang immer öfter, weil wir einfach auch gerade den Podcast aufnehmen. Es fällt mir relativ leicht, frei und von der Leber weg zu sprechen, ohne dass ich mich total im Kopf verknote. Das kann auch nicht jeder, habe ich gemerkt. Dann eine dritte Sache, die ich kann, ist ja einfach kreativ so Mediensachen gestalten. Ob es jetzt ein Flyer ist oder Präsentationen oder Arbeitsblätter oder auch meine Website. Also ich kann das alles. Da ist jetzt eher immer häufiger die Frage, habe ich noch die zeitlichen und energetischen Ressourcen, um es zu machen? Aber am Können scheitert es nicht, oft eher an der Zeit. Das ist das Dritte. Das vierte, was ich kann, ist Inline-Skaten. Das kommt mir irgendwie auch. Ich kann es nicht besonders gut. Also bremsen kann ich nicht, aber fahren kann ich. Bremsen ist dann immer so, da muss ich improvisieren.
Laternenpfahl, hallo?
Ja, genau. Oder halt so Kurven, so ganz enge Kurven. Aber ich kann es zumindest. Und das fünfte, was ich kann, ist, ich kann mich gut in andere Leute reinversetzen. Also ich bin schon eine ziemlich empathische Person. Es fällt mir auch leicht, so Energien von anderen Leuten aufzunehmen und da irgendwie auch was daraus zu machen. Ich merke das ganz oft in so kreativen Medienprojekten, wenn ich ein Filmprojekt oder so habe, dass es mir da total leicht fällt und auch Freude macht, so Ideen, die dann die Teilnehmenden bringen, weiterzuspinnen und das irgendwie dann in eine Form zu bringen, die machbar ist. Wohingegen ich mir in der Vergangenheit schon ganz oft überlegt habe, weil das auch mal eine Idee war, in die ich beruflich gehen wollte. Ich wollte ganz ursprünglich mal Kindermedien machen. Also ich wollte eigentlich in die Medienproduktion und Gestaltung gehen, ganz, ganz früher. Und bin aber dann, als ich dann die Medienpädagogik für mich entdeckt habe, irgendwann zu dem Schluss gekommen, dass das für mich eigentlich noch viel cooler ist und auch nochmal so diesen kreativen Prozess viel stärker für mich anregt, wenn ich jemanden habe, der mir einen Impuls gibt, mit dem ich dann weiterspinnen kann, als selber so aus diesem Druck heraus jetzt irgendeine Idee zu entwickeln, mich dann vor so ein leeres Blatt zu setzen. Also das ist eine Sache, das kann ich auch ganz gut. Da habe ich jetzt einen relativ großen Bogen ringsrum geschlagen, aber habt ihr damit auch gleich noch ein bisschen Zeit verschafft? Jetzt bin ich gespannt, was deine fünf Dinge sind,
Ich
die
habe
gut
dir natürlich jetzt aufmerksam zugehört,
sind.
aber gemerkt, wir sehen uns gar nicht so unähnlich, glaube ich. Also eine Sache, die ich, glaube ich, ganz gut kann, ist Ruhe bewahren.
Ja.
Also in so Situationen, wo andere vielleicht schnell so fahrig und flatterig und nervös werden, glaube ich, kann ich ganz gut ruhig sein, ein bisschen der Fels in der Brandung und Struktur reinbringen. So, das ist natürlich in den Familienberatungen häufig, glaube ich, eine ganz gute Ressource, weil die Gegenüber dann manchmal ein bisschen aufgewühlt sind. Ich kann gut backen.
Das kann ich nicht.
Ich kann gut backen und Torten gestalten. Das hören
Ja.
auch ganz viele meiner Fortbildungsteilnehmer. Da habe ich nämlich immer so ein Beispiel und das ist, kommt leider zu kurz mittlerweile, aber das mache ich tatsächlich sehr gerne, mich da zu verkünsteln und ich würde sagen, das kann ich auch ganz gut. Ja, dieses freie Reden tatsächlich, da habe ich mich jetzt sehr angesprochen gefühlt, ist. Also bei dir klang das jetzt auch so, dass du das erst später irgendwann gemerkt hast, dass das
Ja.
was dich auch ausmacht ein Stück weit. Und so ging es mir irgendwie auch, weil man denkt ja schnell von seinen eigenen Kompetenzen, das ist ganz normal und das kann halt jeder. Aber naja, wenn man dann so erzählt, was man auch beruflich so macht und dass man natürlich öfter auch vor einer größeren Menge von Menschen irgendwie steht und Vorträge hält und so weiter. Dann kriegt man ja oft so ein Feedback, so, ja, das könnte ich ja gar nicht oder das mag ich ja überhaupt nicht, da vorne auf der Bühne irgendwie zu stehen und da mich so zu präsentieren. Und das fällt mir aber nicht schwer, würde ich sagen. Also das jetzt zu behaupten, das kann ich gut, das sollte jetzt jemand anders sagen, aber es fällt mir auf jeden Fall leicht und ich komme da durchaus in den Flow. Hast du mitgezählt? Ich glaube, wir sind bei vier.
Ich glaube, also es waren die Torten sind mir hängen
Ja.
geblieben, freie Reden, die Ruhe bewahren. Ich glaube,
Ruhe,
das war als
genau.
erstes
Ah ja.
dritte.
Was kann ich noch gut? Ja, ich habe schon auch so ein, ich glaube, ich kann gut so Visionen entwickeln. Also ich bin da auch kreativ und habe dann da total Lust, mir irgendwie was auszudenken und so weiter. Das, glaube ich, ist auch mit irgendwie ein Grund, warum ich mich dann selbstständig gemacht habe, weil
Ja.
das so ein unternehmerisches Denken ist. Ja, also wenn dann da so eine Idee in den Kopf kommt, dann will die auch irgendwie mal ausprobiert werden. Das heißt dann nicht, dass es dauerhaft funktioniert, aber zumindest will ich es mal versuchen. Und das, ja, das glaube ich, kann ich ganz gut, so diese Inputs, die da irgendwie in meinem Kopf rumschwirren, dann zumindest versuchsweise auch mal umzusetzen und auszuprobieren. Was kann ich noch gut?
Eine fünfte Sache noch.
Ich würde sagen, ich kann mich auch ganz gut ausruhen.
Oh, das würde ich
Also,
gern können.
doch, das
Das
kann
wäre.
ich durchaus. Also, Netflix and Chill ist schon eine Grundkompetenz, würde ich sagen. Da fehlt
Toll.
mir natürlich oft die Zeit und irgendwie bin ich zu müde, dann, um das effektiv zu machen. Aber eigentlich kann ich das ganz gut.
Ja, das ist echt eine Sache. Da habe ich ganz, ich habe auch ganz oft in meinen Workshops so ein Kartenset, wo so verschiedene Fähigkeiten drauf sind, wo es dann auch immer darum geht, eine Sache, die ich gut kann und eine Sache, die ich gut können wollte, aber wo es mir noch schwer fällt. Und da nehme ich auch ganz oft dieses faul sein oder so. Genau, ich glaube, auf der Karte steht faul sein. Und ich nehme die mir dann ganz oft so als, das würde ich gern mehr können, weil irgendwie fällt mir es wahnsinnig schwer. So, es ist
Ja.
irgendwie, aber es ist gesund, auch mal zwischendurch einfach nichts zu machen.
Durchaus, ja.
Sehr schön. Das war jetzt sehr viel, sehr lang, weil es aber auch um fünf konkrete Dinge ging. Wir machen noch eine zweite Runde. Darfst dann noch mal Stopp sagen?
Stopp.
Ah ja, und da sind wir jetzt bestimmt schneller durch damit. Ein guter Tag
Oh.
beginnt für mich mit.
Ganz klar, ohne Wecker. Ohne Schule. Ich muss also ausschlafen dürfen. Das ist für mich wirklich, oh, der größte Luxus, wenn ich das darf.
Ja.
Und dann mit einem Kaffee von meinem Mann. Der macht ihn nämlich sehr gut.
Sehr schön. Sehr
Ja.
schön. Bei mir ist es gar nicht unbedingt immer ausschlafen. Für mich ist es eher dieses, also für mich wird der Tag dann besonders gut, wenn ich es irgendwie hinkriege, schon morgens einen Spaziergang zu machen, schon mal irgendwie eine Stunde im Wald gewesen zu sein. Deswegen, also jetzt gerade ist es mir einfach noch zu kalt. Wir zeichnen am 22. Januar 2026 auf. Da ist es morgens immer noch sehr, sehr kalt. Da warte ich dann einfach doch lieber eher, bis es mittags ist und es dann auch heller und die Sonne dann mit den Wolken. Da ist um die Mittagszeit dann irgendwie doch schöner. Aber normalerweise ist es für mich eigentlich das Schönste jetzt so an normalen Arbeitstagen, wenn ich, nachdem ich mein Kind in den Kindergarten gebracht habe, erstmal eine Stunde oder anderthalb bei uns durch den Wald laufe, bevor ich mich ins Homeoffice verkrieche. Und
Ja.
das mache ich ganz gerne. Genau, damit beginnt für mich ein guter Tag. Sehr
Und hast du
schön.
da so bestimmte Runden, die du für verschiedene Zustände sozusagen nutzt, oder?
Es ist, also ich habe hier bei mir in meinem Heimatort, wir haben ringsrum Wald, also ich habe da sehr viele Optionen. Und es gibt so ein paar Runden, wo ich weiß, okay, für die brauche ich eine Stunde oder anderthalb Stunden, ohne dass ich jetzt auf die Uhr gucken muss oder so. Und das ist tatsächlich vielleicht auch wirklich für die Podcast-Hörenden besonders interessant. Es gibt eine Runde, wo ich genau weiß, die kann ich laufen und währenddessen eine Solo-Folge für meinen Podcast aufnehmen. Das mache ich ja ganz gerne, dass ich meine Solo-Folgen einfach beim Spazierengehen aufnehme. Und da habe ich aber mittlerweile schon gemerkt, dass es da eben günstig ist, wenn man halt eine Strecke läuft, wo es nicht groß bergauf geht, damit man nicht so aus der Puste kommt.
Ja.
Und da habe ich mittlerweile für mich eine Strecke gefunden, wo es so einen Streckenabschnitt gibt, wo ich weiß, da geht es eine halbe Stunde sanft bergab. Und in einer
Okay.
halben Stunde kann man ganz gut eine Podcast-Folge aufnehmen.
Ja, super.
Und ja, also da habe ich, da gibt es dann schon so Standardrunden, genau. Sehr schön. Okay, nach diesen persönlichen Einblicken bin ich jetzt natürlich wahnsinnig neugierig, da auch von dir mehr zu erfahren, wie deine Arbeit konkret aussieht. Und du hast ja gesagt, dass du systemisch ausgebildet bist. Und deswegen würde mich jetzt als erstes die Frage interessieren, wie du in deiner Arbeit diese beiden Bereiche, systemische Beratung und medienpädagogische Arbeit, ausgestaltest und warum das aus deiner Sicht sinnvoll ist.
Also ich habe diese systemische Ausbildung liegt schon 15 Jahre zurück. Das heißt, es ist mir schon ein Stück weit in Fleisch und Blut übergegangen, würde ich sagen. Man könnte auch von Haltung sprechen, ja. Und für mich ist es ganz hilfreich, diese systemische Haltung zu haben, weil also zum einen versuche ich, lässt sich meistens auch gut umsetzen, tatsächlich mindestens das betroffene oder benannte Kind, sage ich jetzt mal, einzuladen und beide Eltern. Und für mich ist es immer ganz wichtig, da wirklich das gesamte System zu sehen und welche Zusammenhänge es auch gibt für ein bestimmtes Verhalten und den Beziehungen, die in der Familie herrschen. Schon allein deswegen, um auch ein Stück weit dem Kind oder Jugendlichen das Gefühl zu vermitteln, zu entlasten. Also nicht das, also häufig habe ich so das Erlebnis gehabt, dass Eltern kommen mit dem Wunsch, da ist irgendwas kaputt an dem Kind, jetzt machen Sie das mal bitte wieder ganz. Ja? Und das fühlt sich natürlich für das betroffene Kind oder den Jugendlichen maximal unangenehm an. So, ich bin scheinbar hier irgendwie das Problem und wegen mir funktioniert irgendwie diese Familie nicht. So ist es ja nicht. Und diese Last möchte ich ganz gerne von den Schultern dieser betroffenen Kinder und Jugendlichen nehmen und gucken, wie verteilt sich das denn? Wer hat denn welchen Anteil daran, dass Dinge irgendwie in der Situation mal irgendwie so oder mal so laufen? Und welche Möglichkeiten hat auch jedes einzelne Familienmitglied, da was zu verändern vielleicht? Und oftmals durch Kleinigkeiten tatsächlich dieses ganze System auch ein bisschen in Aufruhr zu bringen. Ich habe immer gerne dieses Beispiel von dem Mobile. Wenn du da einen Teil anfasst oder da irgendwie dran ditcht, dann bewegt sich auch nicht nur das eine Teil, sondern das gesamte Mobile. Und so ist es in der systemischen Haltung ja auch, dass man guckt, was ist denn wirklich konkret, auch in manchen Situationen, was tut der eine, was tut der andere vielleicht auch nicht und was kann man da vielleicht anders machen, um zu einer Lösung zu finden. Ja, also da sind wir wieder bei der Lösungssucherin. Ich versuche da schon lösungsorientiert auch vorzugehen. Und jetzt nicht zu sehr in der Vergangenheit irgendwie zu graben. Ich mache da jetzt keine mehrgenerationale Arbeit, die man ja vielleicht auch aus dem Systemischen kennt, sondern eher nach vorne zu gucken und zu schauen, was hilft denn für morgen? So, damit es einfach greifbar wird und kleine Schritte begreifbar und auch machbar sind, damit es einfach umsetzbar ist. Und da finde ich die systemische Haltung total nützlich und hilfreich für mich, das einfach in kleine Häppchen zu brechen und ja, so einen Schritt nach dem anderen, aber in eine bestimmte Richtung zu gehen. Also nicht so dieses weg von dem Problem, sondern eher hin zu, wo will ich denn eigentlich sein? Ja, dass man nicht so immer dahin guckt, was irgendwie einen unzufrieden macht oder einem Sorgen macht, sondern mal dahin zu schauen, ja, wie will ich es denn eigentlich haben? Und das ist oft schon eine ganz, ganz große Arbeit tatsächlich, weil wir es auch irgendwie ein bisschen gewöhnt sind, immer so eine eher negative Weltsicht zu haben und da eher defizitorientiert sind. Und diesen Blick in die andere Richtung zu werfen, das mache ich wirklich gerne und das, finde ich, entlastet wirklich auch die Familien.
Ja, sehr schön. Also ganz viele Querbezüge natürlich auch zum Thema Resilienz. Habe jetzt gerade schon ganze Zeit im Kopf, ping dann immer so meine sieben Schlüssel auf, so Zukunftsorientierung, Selbstwirksamkeit, Eigenverantwortung, ding, 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 check, check, check. Also super, super spannend. Erzähl uns doch mal auch da jetzt gleich in dem Zusammenhang noch ein bisschen mehr darüber, wenn du auch viel mit Familien und diesen Settings zu tun hast. Welche Herausforderungen gibt es denn da in der Arbeit mit Eltern und Familien, die dir immer wieder begegnen? Und wie gehst du damit um? Im Ansatz hast du es ja jetzt schon beschrieben, aber vielleicht hast du da so ein, zwei konkrete Themen oder Felder, die irgendwie immer wieder kommen, so Evergreen-Sachen.
Also ich glaube, was so ein immer wiederkehrendes Ding ist, ist Ungeduld. Also, dass man nach so sehr schnellen Lösungen sucht. Ja. Und was ja so gar nicht so, also viele wünschen sich natürlich eine einfache Lösung im Sinn von, gibt es da nicht irgendeine Einstellung am Handy, die das alles gut genug reguliert und dann klappt es auch alles. Und diese, ich nenne es mal, Überzeugungsarbeit zu leisten, dass technische Hilfsmittel durchaus legitim sind und gerade für jüngere Kinder gut funktionieren können, dass die einem aber auch was vorgaukeln, nämlich dass man da als Eltern irgendwie gar nicht mehr so viel damit zu tun haben muss und dass das gar nicht so viel Arbeit ist. Das zu vermitteln an Eltern, dass sie sich da wirklich, und dass das harte Arbeit ist, ja, da sind wir uns alle einig. Medienerziehung ist kein leichtes Feld. Das ist sau anstrengend. Aber dass sie da ins Tun kommen müssen und aktiv werden und dass die Technik maximal 30% ihnen helfen kann und dass der Rest einfach Beziehung ist und Präsenz. Das so, da so diese Bereitschaft zu haben, sich auf diesen Prozess einzulassen, da merke ich oft, da scharren viele Eltern mit den Hufen, so kann das jetzt nicht irgendwie ein bisschen schneller gehen, können wir das nicht irgendwie, können Sie uns jetzt nicht einfach sagen, wie wird es da und da oder dieses Spiel oder jenes, dass das nicht ganz so einfach und schnell geht, das begegnet mir doch immer mal wieder tatsächlich.
Ja, ist ja auch immer dieser große Bereich Bildschirmzeit. Wie viel ist denn jetzt okay? Das ist ja, geht ja genau in die Richtung, ne? Gib mir
Ja.
doch bitte jetzt diesen einen Hinweis. So und so viel ist okay, ab dann ist doof. Und wenn ich das mache, dann ist alles gut. Wie ist da so deine Haltung gegenüber dem Thema Bildschirmzeit?
Also ganz lustig. Ich glaube, ich habe also vor, weiß ich nicht, 15 Jahren oder so, habe ich mich völlig verweigert, auf Elternabenden diese Zeiten zu präsentieren, weil ich gesagt habe, davon halte ich nichts. Es geht um andere Dinge und wenn Sie wollen, dann gucken Sie das einfach nach. Ich muss aber zugeben, bin ein bisschen eingeknickt mittlerweile. Ich präsentiere diese Zahlen, ja, des lieben Friedens willen. Aber, und ich finde, es ist ja auch gut, wenn es so eine grobe Orientierung gibt. Aber das finde ich, darf man einfach nicht so alleine stehen lassen. Und ja, viel wichtiger ist es doch immer, auf das Drumherum zu gucken. Ja, also was hilft mir eine super eingehaltene Medienzeit, wenn das Kind dann ansonsten irgendwie in der Ecke sitzt und nichts mit sich anzufangen weiß oder permanent nur Streit sucht mit dem Geschwisterkind oder was auch immer, das bringt mir ja auch nichts. Also es muss eine Ausgewogenheit da sein, ja. Also deswegen habe ich mich auch für den Namen Medienleben entschieden, weil Medien sind ein Teil des Lebens, aber sie sollen nicht das ganze Leben darstellen. Und wenn ein Kind ja in der Schule gut klarkommt und ich sag mal, passable Noten hat und dann nicht irgendwie in der Not ist, wenn das sich bewegt, wenn das soziale Kontakte hat, sich ausreichend mit Freunden trifft, wenn das irgendwelchen Hobbys nachgeht, eine gewisse Kreativität vielleicht lebt, auch, und dann sind wir wieder beim Spaziergang und diesem schönen Waldbild von dir vorhin, ja, auch einfach Ruheerlebnisse, Entspannungserlebnisse, vielleicht auch in der Natur und so weiter hat, Zeit mit der Familie hat. Ja, dann finde ich das überhaupt nicht schlimm, wenn man da irgendwie über diese angegebenen Zahlen mal hinausrutscht, tageweise oder phasenweise, wenn man auch das wieder ein bisschen zurückregulieren kann, finde ich das völlig in Ordnung. Das ist total okay. Wenn man aber halt sieht, das wird irgendwie alles immer weniger und die Interessen fokussieren sich so auf Bildschirmzeit. Dann muss man halt da irgendwie gucken, dass man das anders hinkriegt. Aber ich denke nicht, dass man das automatisch dadurch hinkriegt, indem man die Medienzeit begrenzt. Da muss man schon auch als Umfeld sozusagen irgendwie was anbieten und Sachen attraktiv machen sozusagen und Vorbild sein und so weiter und so fort, damit es passt. Ja. Und also was ich tatsächlich sagen muss und was ich auch an Eltern immer gerne so weitergebe und was auch meine persönliche Erfahrung als Mutter ist, ich finde tatsächlich die Variante, es gibt auch medienfreie Tage oder bildschirmfreie Tage, je nachdem, sehr viel wichtiger als diese reine Zeit pro Tag. Weil ich finde, dieses Wissen der Kinder, heute werde ich keinen Bildschirm zur Verfügung haben und diese Sicherheit auch, das zu haben, ist total wertvoll, damit die in den kreativen Prozess kommen, damit die einfach ins Spielen kommen, was mit sich anzufangen wissen. Und das finde ich total wichtig tatsächlich.
Finde ich eine schöne Anregung. Werde ich mir auch selber mal so in mein Familiensystem mal mitnehmen und das mal vorschlagen, auch wenn ich mir vorstellen kann, dass es da Reibungspunkte gibt, weil ich rede in dem Zusammenhang immer gerne so von authentischer Medienerziehung. Man muss ja schon auch immer gucken, wer sind die Eltern, wie ticken die Eltern? Wäre es jetzt, also ich gebe immer gerne das Beispiel so aus meiner eigenen Familie, meinem Mann und mir, wir sind beide super medienaffin. Also wir gehen gerne ins Kino, wir gucken gerne Filme, wir gucken gerne Serien und irgendwie sind wir es auch beide schon von klein auf gewohnt gewesen durch wiederum unsere Familiensysteme, dass halt der Fernseher beim Abendbrot nebenher lief. Und das ist, wenn wir jetzt künstlich diese Situation herstellen würden, weil das halt alle so machen, zumindest an den Stellen, wo man es lesen kann. Dann wäre das für uns eine total, also das wäre so eine richtige Cringe-Situation. Sicherlich kann man sich umgewöhnen und dann auch Dinge irgendwie anders machen, aber irgendwie ist das so, also ich habe da für mich auch aufgegeben, nicht, aber ich habe so diese Vorstellung losgelassen, da einem Ideal entsprechen zu müssen, nur weil ich in dem Feld arbeite und weil immer wieder die Rede davon ist, dass das aber wichtig wäre und so. Also eher dann zu gucken, okay, wo gibt es denn dann andere Zeitfenster am Tag oder in der Woche, wo man bewusst bildschirmfrei dann mal Zeit miteinander verbringt. Und ich finde halt wirklich diesen Gedanken zu sagen, okay, es gibt so einen ganzen Tag, wo wirklich von früh an klar ist, heute nicht, wir können alles machen, außer das, gibt ja wirklich auch nochmal, macht ja dann auch gedanklich ganz andere Wege noch mal auf und Ideen, die man dann eben auch mal machen kann, wo man dann eben vielleicht an so einem normalen Tag nicht drauf kommen würde.
Genau.
Ja.
Und also finde ich total wichtig, was du sagst, dass das authentisch ist und einfach auch zu einem passt. Tatsächlich ist diese medienfreie Zeit bei uns gar nicht wirklich auf meinem Mist gewachsen. Das hat sich mein Sohn ausgedacht. Da war der noch sehr klein.
Ja.
Und das war so, als wir angefangen haben zu gucken, na, wie wollen wir das denn machen mit dem Fernsehschauen zum Beispiel, ja? Und ich hatte so ein bisschen was im Kopf. Und dann habe ich ihn gefragt, wie er sich das denn vorstellt. Und er hat so ein Bild, das ist für ihn so ganz klar, es gibt Tage, da geht's hoch und es gibt Tage, da geht's runter. An den Tagen, wo es hoch geht, darf er fernschauen, wo es runter geht, nicht. Und das ist quasi, er hat das in einer Abwechslung sich vorgestellt und tatsächlich machen wir das bis heute so und das funktioniert total gut. Ich bin sehr davon überzeugt, dass es damit zusammenhängt, dass er sich das ausgedacht hat und nicht ich. Und deswegen kann er das gut mittragen und die kleine Schwester mittlerweile auch. Und ich finde auch, was du so gesagt hast, man muss nicht so diesen, oder man darf sich davon verabschieden, so diesen Idealbildern da zu entsprechen, so auch wenn man irgendwie in diesem Feld tätig ist, total, denn man muss sich ja auch irgendwie nach dem Wozu fragen. Also wieso solltet ihr als Familie etwas ändern, wenn es gar nicht wehtut oder wenn ihr gar nichts an der Stelle irgendwie vermisst oder da irgendwas nicht passt. Ja, also man ist ja nicht auf der Welt, um irgendwie die perfekte Bilderbuchfamilie darzustellen, sondern ein Leben zu kreieren, das irgendwie für alle gut ist. So, ja, und deswegen finde ich das total schön, wenn du das trotz dieses Berufes gleichzeitig schaffst zu sagen, nö, da gönnen wir uns.
Ja. Und ich finde, das ist halt wirklich manchmal gar nicht so leicht, ne? Wenn man so, es ist ja schon So, im Prinzip halt ein Spannungsfeld, ne? Weil man kennt halt diese ganzen einschlägigen Themen und Empfehlungen und man kennt ja auch, also es ist ja ganz oft dann auch in Familien, wo es irgendwann problematische Dynamiken und Tendenzen gibt. Klar ist das bei denen dann auch ein schleichender Prozess, ne? Sowas, es kippt ja nicht von heute auf morgen, das entwickelt sich ja. Und dann denke ich mir aber wieder, naja, ja, aber es kippt ja dann in so eine Richtung, die ungut ist, wenn es halt wirklich unbewusst passiert und sich da niemand eine Platte drüber macht und da nicht irgendwie trotzdem ein Bewusstsein im Hintergrund ist, wo ich dann eben für mich durchaus sagen kann, na, das ist auf jeden Fall da. Und es ist mir schon auch wichtig, dass wir im Kontakt sind, dass wir uns austauschen, dass wir uns auch fragen, wie war dein Tag so, was habt ihr so gemacht? Und da hindert uns aber in dem Moment dann auch nicht der Fernseher beim Abendessen dran, weil wir trotzdem miteinander im Gespräch sind. Das ist halt eher so, wie andere Leute das Radio laufen lassen, läuft bei uns dann halt der Fernseher. Und es ist eben trotzdem, also so, ne, so ein paar goldene Regeln gibt's. Und das finde ich aber, also das ist schon wichtig und da muss man sich aber auch nicht künstlich irgendwie einen riesengroßen, ich denke da immer an diesen Mediennutzungsvertrag, den man ja auch gerne an Familien, gerade mit jüngeren Kindern, so empfiehlt, kann ich auch gerne nochmal in die Shownotes packen für alle, die das noch nicht kennen. Da gibt es ja wahnsinnig viele Regelvorschläge und da kann man ja auch wahnsinnig viel regulieren, wenn man das denn möchte. Wo ich dann aber auch immer denke, vom Prinzip her super sinnvoll, aber ich glaube, viel mehr als so fünf zentrale Regeln, die sich wirklich dann auch alle merken können, sind dann vielleicht am Ende schon wieder gar nicht so sinnvoll, ne? Oder wie ist da dein
Ja,
Blick?
total. Also ganz systemisch, keep it simple, gell? Also,
Ja.
und simpel heißt nicht unbedingt einfach im Sinn von, das geht total easy, aber gerade die Regeln, die funktionieren sollen, müssen ja wirklich reduziert sein und das Wesentliche auf den Punkt bringen. Und das dauert eben auch manchmal ein bisschen, bis man wirklich funktionierende Regeln hat. Also, das ist auch ein Teil meiner Arbeit, den ich ganz viel mache, dass Eltern oder Familien kommen und sagen, na, wir haben eigentlich Regeln, aber irgendwie funktioniert das hier nicht. Und dann geht man eben da dran zu gucken, na, wie sind denn die Regeln gestaltet? Wer hat sich die überhaupt ausgedacht? Und warum? Zu welchem Zeitpunkt? Ja, vielleicht ist das auch schon längst überholt. Oder man hat sich eben einfach irgend so eine Ideallösung irgendwo abgeschrieben, sozusagen, weil das macht man so. Aber für uns funktioniert es überhaupt nicht. Und dann muss man einfach gucken, ja, was funktioniert denn und was ist uns eigentlich wichtig? Und da sind wir wieder beim Hinzuziel, ja, und nicht weg von, sondern zu gucken, ja, was wollen wir denn haben? Wollen wir mehr Zeit miteinander haben? Wollen wir mehr Bewegung irgendwie haben oder was auch immer? Oder bessere Schulnoten, keine Ahnung, was so die Wünsche der Einzelnen sind. Und wie kann man denn das dann erreichen und das möglichst, ja, simpel.
Ja, sehr cool. Sehr, sehr cool. Ich habe ja immer noch die Frage nach der Lieblingsmethode. Ich würde aber, bevor ich darauf eingehe, gerne nochmal von dir geschildert bekommen, weil es in meinem Kopf immer noch nicht so ganz hundertprozentig klar ist, wie das bei dir so in deinem Arbeitsalltag aufgeteilt ist. Also wie viel arbeitest du so im Beratungssetting mit einzelnen Familien, also quasi so Einzelfall? Hilfe im weitesten Sinne. Und wie viel machst du Workshops oder Elternabende? Wie ist denn das bei dir so grundsätzlich aufgeteilt?
Das kann ich dir gar nicht so konkret beantworten, weil sich das ständig verändert. Ja, also das verschiebt sich. Es gibt irgendwie Phasen, da mache ich deutlich mehr Beratung und es gibt Phasen, da mache ich deutlich mehr Multiplikatorenarbeit, mehr Fortbildungen, mehr Workshops und so weiter. Momentan würde ich sagen, ist es ziemlich 50-50. Aber ja, da habe ich auch gar nicht so einen festen Plan. Da muss ich einfach gucken, was passt in meinen Zeitplan sozusagen und nehme, was dann da so kommt und versuche das zu organisieren. Aber das habe ich jetzt gar nicht so fest irgendwie geplant.
Finde ich
Ja.
aber trotzdem einen spannenden Wechsel, weil man da ja, also so wie ich ganz oft davon profitiere, dass ich so viel mit Kindern und Jugendlichen in Workshop-Kontexten arbeite, wo ich dann wiederum Erfahrungen mitnehmen kann und Beispiele für Elternabende, für Fortbildungen, ist das bei dir ja wahrscheinlich gerade auch in diesem Elternkontext so, dass wenn du Familienberatung machst und dann Elternabende gibst, dass sich das auch gut miteinander ergänzt, oder?
Also auch wenn ich mit Pädagogen zusammenarbeite, die profitieren immer extrem von Fallbeispielen, wenn ich so aus der Praxis berichte, was da so los ist. Das ist tatsächlich, das wird mir ganz oft rückgemeldet, dass das für die sehr, sehr wertvoll ist, da einfach nochmal konkret reinzugucken, weil wenn ich überlege, ich bin jetzt, weiß ich nicht, Schulsozialarbeiterin und ja, sehe eben die Betroffenen in einem bestimmten Kontext, dann ist das natürlich schon mal was anderes, wenn man sich explizit, wie an meiner Stelle, mit einem Thema mit der gesamten Familie hinsetzt. Und das ja, wird wirklich als sehr wertvoll empfunden. Bei den Elternabenden ist es ähnlich und ich habe da aber oft das Gefühl, also ich bin da durchaus nahbar, würde ich sagen. Also ich berichte durchaus auch mal von Dingen von mir oder wie wir das als Familie handhaben oder so. Ich habe da jetzt keine große Scheu, natürlich unter Wahrung der Privatsphäre meiner Familienmitglieder. Aber das finden, glaube ich, viele Eltern, also ja, macht es einfach für die ein bisschen leichter, weil die sehen so, okay, auch der Profi sozusagen. Da läuft nicht immer alles irgendwie rund und da gibt es auch irgendwie Auseinandersetzungen. Aber ich finde, die wichtige Message ist eigentlich, klar gibt es Herausforderungen und Auseinandersetzungen, aber was machen wir denn damit? Ja, also das ist für mich eigentlich immer nur so eine Einladung, wenn ich merke, es knirscht. Ja gut, dann überlegen wir uns jetzt, wie wir damit irgendwie umgehen. Und das ist, ja, da sind wir wieder bei der Mutmacherin, glaube ich.
Ja.
Den Eltern auch zu vermitteln, hey, das darf auch schief gehen, ja? Also ihr dürft doch mal was ausprobieren. Ihr könnt euch jetzt überlegen, das machen wir jetzt mal 4 Wochen lang so. Und wenn es funktioniert, ist super. Und wenn es nicht funktioniert, ja, dann schmeißt das bitte über den Haufen. Also da merke ich oft so ein, oh, das muss jetzt, das, was wir uns einmal überlegt haben, das muss jetzt auch irgendwie funktionieren. Nee, muss es
Ja.
nicht. Also das wisst ihr ja noch gar nicht, ob das für euch funktioniert. Und das darf man versuchen und das darf man auch wieder über den Haufen werfen und ganz transparent mit den Kindern auch damit umgehen. Ja, also Sachen aus. Und das, finde ich, führt auch häufig dazu, dass dann Eltern in den Elternabenden, das finde ich auch unglaublich wertvoll, durchaus offen auch mit ihren Erfahrungen umgehen und da teilweise ja dann doch auch sehr, ja, fast intime Dinge teilen. Und davon profitieren aber natürlich wieder alle anderen Eltern, weil man merkt so, wow, ich bin ja doch gar nicht so ganz alleine. Und das ist mir wirklich total wichtig. Und ich glaube, eine der wichtigsten Ressourcen bei der Medienerziehung, dass Eltern mit anderen Eltern reden darüber,
Ja.
was funktioniert, was die Sorgen sind, was die Fragen sind, die Ängste sind, weil die haben alle, ja. Also es ist niemand da, der da einfach durchflutscht und sagt, nur bei uns läuft es einfach super, ja. Also das gibt es nicht. Und da darf man sich durchaus gegenseitig unter die Arme greifen. Das ist der größte Pool an Ideen und Möglichkeiten und schon ausprobierten Geschichten, die es gibt, wenn man mal so eine komplette Klasse von Eltern irgendwie in einem Raum hat, ja, und mit denen
Ja.
gucken kann, hey, wie macht denn ihr das?
Ja.
Ja, also da darf man, finde ich, wirklich offen damit umgehen. Das ist nichts, was einem irgendwie unangenehm sein muss. Es ist, und das muss man, glaube ich, auch mal sagen, im Jahr 2026 und auch schon die letzten Jahre ein unglaublich schwieriges Gebiet für Eltern. Also die Herausforderungen werden immer größer, die Risiken werden meiner Meinung nach schon auch mehr. Also ich war da früher auch deutlich, wie soll ich sagen, entspannter irgendwie oder zuversichtlicher und offener. Ich muss heute schon sagen, es gibt einfach viele Dinge, die nicht cool sind, was die Mediennutzung angeht, gerade bei jungen Menschen. Und es gibt viel zu tun für uns als Eltern. Und da bitte darf man sich immer Unterstützung suchen.
Ja, sehr schön. Ich finde, man merkt auch total, du bist ja auch so eine starke Eltern, starke
Ja.
Kinder-Vertreterin. Ne? Das ist auch eine Sache, die uns verbindet, dass wir beide so eine Elternkursleiterausbildung gemacht haben über den Deutschen Kinderschutzbund. Da ist das ja wirklich auch Kern. Und da muss ich auch sagen, also neben dieser Weiterbildung und der Auseinandersetzung mit diesem Ansatz von Elternarbeit und der Tatsache, dass ich halt irgendwann dann das Glück hatte, selber auch Eltern zu werden, das war ja bei mir nicht so ganz einfach, habe ich im Podcast auch schon drüber berichtet, hat sich wirklich auch meine medienpädagogische Arbeit mit Eltern ganz, ganz stark gewandelt. Und ich habe mich jetzt auch gerade total in dem wiedergefunden, was du geschildert hast, nämlich wirklich dieses selber offen und transparent sein und mit seiner eigenen Haltung dastehen und wirklich auch mal offen und ehrlich zugeben, okay, da und da ist bei mir auch schon Sachen, sind da auch Sachen schiefgelaufen oder nicht optimal und ich lebe trotzdem noch und meine Beziehung zu meinem Kind und meiner Familie ist trotzdem nach wie vor gut und wir gucken, dass wir das Beste draus machen. Ne? Also das ist schon ein guter Ansatz, ein guter Hinweis. Na. Hast du denn zum Abschluss für die, also fast Abschluss, wir machen nachher noch dieses, wo findet man dich, wie kann man mit dir zusammenarbeiten, ganz klar. Aber vorher bin ich immer noch ganz neugierig, was die Leute, mit denen ich so hier im Podcast spreche, wie die so methodisch arbeiten, gerade mit unterschiedlichen Zielgruppen. Deswegen frage ich immer gerne nach einer Lieblingsmethode. Hast du da was in deinem Koffer, was du mit uns teilen möchtest?
Würde sagen, ja, weil wir haben tatsächlich ein Thema, das mir ganz wichtig ist, jetzt noch gar nicht angesprochen, lustigerweise, nämlich das Thema Bedürfnisse.
Oh ja, sehr gut.
ich finde das Thema Bedürfnisse bei der Mediennutzung mega zentral. Also zu gucken, was erfüllt man sich denn durch das Zocken, durch das Scrollen, durch Streaming, was auch immer. Das ist ja eine gar nicht so einfache Frage im Endeffekt. Und das finde ich aber super wichtig, denn wenn es tatsächlich darum geht, dass es irgendwie zu viel geworden ist und man sich darüber aber ein wesentliches Bedürfnis erfüllt, dann muss man ja auch schauen, wie kommt man denn sonst zu diesem Bedürfnis? Ich kann ja nicht einfach das eine kappen, so nach dem Motto, ich schmeiß das Ding jetzt aus dem Fenster, so dieser stellvertretende Elternspruch, weil ich muss mir irgendwie dieses Bedürfnis erfüllen. Und da ich ja durchaus auch eine Zeit lang in der Suchtprävention gearbeitet habe, ist der Lebenstank für mich da die zentrale Methode, würde ich sagen. Im Lebenstank geht es nämlich ganz viel um Bedürfnisse und um sogenannte Tankstellen, durch die ich mir persönlich diese Bedürfnisse erfüllen kann. Und das kann natürlich für alle Menschen auch sehr unterschiedlich sein. Manche sind auch oft ganz deckungsgleich, aber das finde ich, ist gerade, wenn man auch mit Gruppen, also mit Schulklassen zum Beispiel arbeitet, eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um denen zu verdeutlichen, diese Vielfalt und diese vielen Möglichkeiten, die ich vielleicht habe, um an Zugehörigkeit, Gelassenheit, Liebe und so weiter und so fort, was es da alles gibt, da dran zu kommen. Das ist einfach wichtig, dass man diese Tankstellen sozusagen auch pflegt, ja, weil sonst werden die irgendwann verstopfen und dann kann ich die nicht mehr anzapfen. Und da kann einfach und sollte jeder was dafür tun, um diese Tankstellen am Laufen zu halten, sozusagen. Und ich finde gerade, also vor ein paar Jahren war das einfach unglaublich eindrücklich. Diese Methode gibt es ja schon total lang und die mache ich auch schon total lang. Aber seitdem es die Pandemie gab, finde ich, ist es nochmal, also sieht man das so wie unter dem Brennglas, wie da einfach ganz viele Tankstellen für Jugendliche weggebrochen sind und wie es eigentlich völlig klar ist, dass die in dieser Zeit bestimmte Verhaltensweisen auch entwickelt haben, die vielleicht im Nachhinein auch problematisch geworden sind oder hinderlich für sie, ist eigentlich völlig klar und nachvollziehbar. Und wie schwierig das auch sein kann und da tatsächlich auch empathisch zu sein, wenn das mal eine gewisse Zeit lang weg war. Also wenn ich jetzt 2 Jahre nicht mehr in meinen Fußballverein gehen konnte, weil da halt einfach alles nicht erlaubt und zu war. Und in dieser Zeit, 2 Jahre sind halt für einen 13-Jährigen mega lang, ja. Also das ist nicht wie für eine erwachsene Person. Dann bin ich plötzlich 15 und darf wieder. Aber dann ist es halt gar nicht so einfach, wieder den Weg dahin zurückzufinden. Und vielleicht interessiert mich das gar nicht mehr. Vielleicht sind da nicht mehr die Leute von früher oder was auch immer. Und das ist natürlich schon eine ganz, ganz große Herausforderung. Und da, wo wir wirklich gut auch begleiten können, zu gucken, aha, ist denn das überhaupt noch relevant oder ist es vielleicht jetzt was anderes? Wie kann ich vielleicht ein bisschen helfen, dass du wieder diese Tankstelle dir erschließt? Also ich finde, in dieser Lebenstankmethode steckt einfach unglaublich viel drin. Kannst du in der Gruppe machen, die kannst du in der Einzelfallarbeit machen. Die mag ich schon gern.
Und da finde ich, da kann man ja auch dann immer noch so ganz cool auch in die Tiefe gehen, so nach dem Motto, ne, wenn dann irgendwann nur noch so ganz wenig Tankstellen da sind, die verfügbar sind, oder wenn man es an einer Tankstelle halt total übertreibt, ne, an der Medientankstelle oder an der Schokoladentankstelle oder wo auch immer, ne, dass es dann eben auch ungesund werden kann, sondern dass es halt schon auch die Vielfalt irgendwie braucht. Das mag ich an der Methode schon auch ganz gerne. Und man kann die halt dann auch auf vielfältige Art und Weise kreativ machen. Meistens ist es ja so ein Arbeitsblatt, ne, wo das dann irgendwie aufgezeichnet ist mit so einem runden Tank und dann da diese offenen Stellen, wo was reinfließen kann. Aber kann man ja durchaus auch mit Jüngeren irgendwie als eine Bildcollage gestalten oder so, dass man das eher bebildert oder so. Also das finde ich, ist auf jeden Fall auch. Also ich habe mich jetzt länger nicht mit der Methode auseinandergesetzt, aber wo du mit dem Lebenstank kamst, dachte ich, ah ja, na klar. Da war ja
Ja.
was. Nee,
Bist
deswegen mag ich diese Rubrik hier in meinem Podcast auch immer ganz gerne. Das ist ja auch für mich dann immer noch mal inspirierend.
würde mich sehr interessieren, was deine Lieblingsmethode ist.
Ja, ich habe ganz viele und ich bin auch schon relativ lange in der Mache. Ich will eigentlich schon ganz, ganz lange mal auch ein neues Freebie rausbringen, wo ich so meine 5
Okay.
Lieblingsmethoden reinschreibe und zum Download zur Verfügung stelle. Ich bin nur immer noch nicht dazu gekommen. Es gibt aber momentan schon eins. Es ist halt ein bisschen alt und nicht mehr so, entspricht nicht ganz dem Stil, den ich jetzt fahre. Aber eine Methode, die da auf jeden Fall mit reinkommen wird, das ist, die habe ich genannt, alles steht Kopf auf Social Media. Diese Pixar-Filme, alles steht Kopf 1 und 2, die wirst du ja wahrscheinlich kennen.
Den
Und
ersten erst, den liebe ich sehr, den zweiten heben wir uns noch ein bisschen auf.
ja. Aber unbedingt, also unbedingt
Ja.
gucken. Ich finde den zweiten, also die sind beide toll, aber ich liebe den zweiten irgendwie besonders, weil es da halt um Pubertät geht
Ja.
und ich viel mit solchen Kindern und Jugendlichen zu tun habe, die genau an dieser Schwelle sind und ich selber auch noch einen guten Kontakt zu meiner eigenen Jugend und meiner pubertären Phase hatte und ich genau weiß, dass das irgendwie nicht so geil war an vielen Stellen. Und da arbeite ich ganz gerne einfach mit den Figuren. Also ich habe die Figuren, die in den Filmen eine Rolle spielen, die habe ich mir als Bilder ausgedruckt und laminiert und die nutze ich im Prinzip am Ende ganz normal wie jede andere Art von Gefühlskarten auch. Es gibt ja alle möglichen, gibt ja auch Gefühlsmonster oder irgendwie, ne, da gibt es ja alles Mögliche. Weil ich aber diese Filme so mag und einfach da ja auch der Medienbezug noch mal anders gegeben ist, weil es halt Filmfiguren sind, nutze ich sehr gerne diese Figuren und nehme die dann als Ausgangspunkt für einen Austausch zum Thema Emotion. Das kann man sehr vielfältig machen. Habe ich in Elternarbeit zum Beispiel auch schon genutzt und dann den Eltern die Fragen gestellt, was sind denn so in eurem Alltag Situationen im Umgang mit Medien, die in euch schon mal Angst ausgelöst haben oder so. Ich mache dann meistens, dass ich gar nicht sage, was, sondern ich zeige immer nur, wann habt ihr euch mal so gefühlt oder wann habt ihr euch mal so gefühlt. Und dann kann man sich darüber austauschen mit. Mit Jugendlichen mache ich es gerne so, dass ich die dann Post-its schreiben lasse und dazu kleben lasse, weil das ist dann so ein Hauch anonymer. Da muss sich niemand per Hand melden und sagen so und so, sondern die schreiben dann alle Post-its und das ist dann so durcheinander und wuselig, dass man auch in dem Moment nicht mehr nachvollziehen kann, wer hat jetzt was geklebt. Und
Ja.
dann kann man da irgendwie einen guten Austausch drüber schaffen. Und da ploppen natürlich dann auch immer Sachen auf, wo man gut in einem Workshop dann in die Tiefe gehen kann. Also ich habe da schon von einem Exkurs über, wie gehe ich um mit Dickpics, die mir über Snapchat geschickt werden, was beim Ekel so dann als angedockte Erfahrung rauskam, habe ich mich schon drüber ausgetauscht, bin aber auch schon, habe zum Teil auch schon so halb philosophische Debatten mit Schülerinnen und Schülern geführt, weil die beim Zweifel, bei der Emotion Zweifel halt dann auch so Sachen draufschreiben, die nicht unmittelbar nur einen Medienbezug haben, sondern zum Beispiel auch sowas wie, ich zweifle daran, dass meine Zukunft gut werden kann. Oder ich habe Zweifel an meiner Generation. So, also so ganz große
Ja.
Themen, wo es wirklich auch spannend ist, wenn man sich da mal die Zeit nimmt, da mit Achtklässlerinnen drüber zu sprechen, wo man ja ganz oft das Gefühl hat, oh, die sind eigentlich irgendwie gerade gar nicht zurechnungsfähig, aber doch in
Ja.
dem Moment, wenn die dann da mal aufmachen und sich drauf einlassen, ist das schon echt spannend, was man da so für einen Austausch damit anregen kann. Und deswegen mag ich diese Methode einerseits, weil ich die Filme so toll finde, zweitens, weil die so flexibel und vielfältig einsetzbar ist und weil man eben mit den Ergebnissen, die dann da kommen, wirklich auch in die Tiefe tauchen kann, wenn man das möchte. Na? Ja, also das ist eine Methode, die ich sehr gerne mag.
Schön.
Sehr schön. Okay, dann würde ich sagen, binden wir den Sack doch so langsam zu. Erzähl uns mal noch oder insbesondere meinen Zuhörenden, wo man dich überall finden kann, wenn man sagt, Mensch, das, was die Simone so erzählt hat, das fand ich irgendwie spannend, da würde ich gerne noch mehr dazu wissen.
Also man findet mich natürlich im Internet auf meiner Webseite www.mein-medienleben.de. Man findet mich auf Instagram unter mein Medienleben und man findet mich vor Ort in Bad Aibling in meiner Praxis. Das ist so für die, die es nicht genau wissen, wundert mich nicht. Es liegt genau zwischen München und Rosenheim, also in Oberbayern, ziemlich im Süden von Deutschland. Genau, findet man mich in der Münchner Straße 4 im dritten Stock.
Für alle, die es ganz genau wissen wollen. Sehr schön. Also ich werde auf jeden Fall die Website und den Instagram-Account auch in den Shownotes verlinken. Dort wird ja dann auch die Adresse deiner Praxis nochmal mit aufgelistet sein und alles
Ja.
weitere, was du so tust und was du so anbietest. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für die Zeit und den anregenden Austausch. Ich glaube, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir uns irgendwie miteinander connecten. Vielleicht laufen wir uns mal auch bei irgendeiner Gelegenheit dann in Präsenz über den Weg. Vielleicht verschlägt mich mal nach München zu irgendeinem Fachtag oder so. Kann
Ja.
sein. Ja,
Ja, ich danke dir
und
sehr für das Gespräch. Das hat Spaß gemacht.
sehr schön, ja, fand ich auch. Und dann würde ich mich an der Stelle von meinen Zuhörerinnen und Zuhörern und natürlich auch von dir verabschieden und sag einfach Tschüss und bis bald.
Das war ein Podcast von Waldspatz Medien. Mit Musik von audionautix.com.